Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Wir sind ja als Familie angereist und sind jetzt, ich bin erstaunt, wie viele. Sehr gut. Da ist richtig Bewegung hier. Und ich habe die Option gehabt, der Willi hat den Termin mit mir ausgemacht und gesagt, entweder du predigst eins von deinen eigenen Themen oder nimmst die Serie. Da habe ich gesagt, klar, Serie, neue Predigt vorbereiten ist immer schön. Und der Text, den wir heute haben, ist praktisch direkt der Text, der nach dem Text kommt, den der Willi Kast vor zwei Wochen gepredigt hat. Und eine Einleitung muss ich jetzt auch nicht mehr geben, nach dem Gebetsanliegen jetzt, wie wir gebetet haben für diese Leitsituation, diese traurige Situation, das ist eigentlich so das Thema, mit dem sich der Petrus und Jesus und die Jünger dort auseinandersetzen. Wir können uns alle erinnern, dass Willi beim letzten Mal gepredigt hatte darüber, dass Jesus die entscheidende Frage stellt, wer bin ich für dich? Und Petrus hatte geantwortet, du bist Christus, der Sohn des Allmächtigen, hat ein fulminantes Bekenntnis gemacht. Die Worte, die eigentlich im Griechischen aus dem Hebräischen hergeleitet sind, sagen wirklich, er ist der Gesalbte Gottes, der Messias, der lang Ersehnte, der lang Erwartete. An diesem Bekenntnis hat nichts gefehlt, das ist 1a. Und damit endet der Part und heute machen wir weiter. Weil Jesus sagt danach etwas, was den Petrus zutiefst enttäuscht. Und was uns aber enorm helfen wird bei der Frage, wie kann ich Jesus nachfolgen, ohne enttäuscht zu werden. Situationen wie die, über die wir gerade eben gebetet haben, sind Situationen, in denen man in Enttäuschung hineinkommt. Es gibt Menschen, die entscheiden sich nach solchen Erfahrungen nicht mehr Christ zu sein und sagen das auch öffentlich. Das nennen wir eine Dekonversion. Die Hinkehr zum Glauben ist eine Bekehrung, Abkehr ist Entkehrung, Bekehrung ist Konversion, auf Englisch Conversion, und das kommt natürlich alles aus dem Lateinischen, und die Entkehrung, die Abkehr ist eine Dekonversion. Und das wird erforscht in Studien und man befragt Menschen, warum sie nicht mehr Christen sind. Natürlich wird in diesen Studien manchmal auch erfragt, warum Leute vom Katholischen ins Evangelische gehen oder von Katholischen Evangelisch ins Freikirchliche. Aber eine der Dinge, die oft hochkommen mit Christen, die am Glauben einen Punkt setzen und sagen, jetzt will ich nicht mehr weiter, ist die Frage des Leids. Und das, was Jesus hier sagt als Eintrittstür in die Nachfolge dem Petrus gegenüber, ist für uns alle eine wichtige Medizin. Ich lese aus dem Text in Markus Kapitel 8 und ich merke, dass ich jetzt zum Beispiel drücken könnte und dann geht's los. Genau. Der Menschensohn, also Jesus hatte gerade von Petrus gehört, dass er der Gesalbte ist und der von Gott gesandt ist, also von Gott mit aller Vollmacht und Gnade ausgestattet, von Gott geliebt und gesegnet und gesandt, unter dem Schutz Gottes stehend. Und dann sagt Jesus das Gegenteil von dem, was Petrus erwarten würde, nämlich ein richtiger Schocker. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern, den Schriftgelehrten, und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. So, das ist das Gegenteil von dem, was Petrus erwartet hatte. Als Jesus gefragt hat, wer bin ich für euch, und er dieses große Bekenntnis abgeliefert hat, danach kann nichts Böses mehr kommen. Denn wenn du wirklich der Sohn des allmächtigen Gottes bist, der den Gott gesandt hat als seinen Botschafter, dann hast du alle Macht auf deiner Seite und dann wird es dir immer gut gehen. Und Jesus sagt, obwohl ich der bin, wird es mir schlecht gehen. Und die Frage ist, warum? Und Petrus nimmt ihn zur Seite und fing an mit ihm zu diskutieren. Und hier steht, er fing an, ihn zu wehren. Und Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Das für unsere Ohren klingt das skurril, grotesk, sowas würden wir nie sagen. Aber Petrus war ein etwas groberes Stück Holz und Jesus kannte ihn. Und die beiden hatten so eine gute Beziehung, dass der Petrus dem Jesus das auch nicht übel genommen hat. Die beiden haben sich verstanden, da müssen wir also keinen Konflikt draus machen. Jesus hat aber damit schon gesagt, die Gedanken, die von dir kommen, die kommen aus einer falschen Quelle. Für uns ganz entscheidend ist Folgendes. Ich überlege mir, was kann der Petrus gesagt haben? Ist ja logisch. Jesus fragt, wer bin ich für dich? Und er sagt, du bist der Gesalbte Gottes. Also ich erwarte, dass es dir gut geht, dass du in allem Recht hast, dass du Vollmacht hast, dass dich keiner besiegen kann. Und jetzt kommst du an und sagst, mir wird es schlecht gehen, so schlecht, dass ich getötet werde von den Menschen, ohne jede Macht, ohne jede Kontrolle. Dass der Petrus ihn dann auf die Seite nimmt und sagt, wir müssen mal alleine reden. Bevor du denen das jetzt noch weiter erzählst, überleg dir genau, was du sagst. Erstens passt das nicht dazu, dass du der Gesalbte Gottes bist, meine Spekulation. Zweitens ist meine Spekulation, dass du sagst, wenn du sowas den Leuten erzählst, dass du umgebracht wirst, dann lohnt es sich für die gar nicht, dir nachzufolgen. Was ist das für eine Werbung? Du machst Werbung für etwas, was nicht funktioniert. Und redet auf Jesus ein. Wehren heißt, dass er so richtig versucht, Jesus zu stoppen und zu sagen, stopp, das ist falsch, das geht gar nicht. Und Jesus sagt, stopp, dem Petrus. Also Petrus hat ordentlich ziemlich rabiat auf Jesus eingewirkt, sodass Jesus diese Worte nutzen musste, um diesen groben Holzklotz zu stoppen. Aber die beiden haben sich total lieb und das ist alles in Ordnung. Jesus wusste, mit wem er redet und wie er das macht. Und dann macht Jesus weiter und sagt zu allen anderen, gerade vom Thema, wie viel Werbung mache ich gerade, ne? Wenn ich sage, ich sterbe. Da sagt er zu allen anderen, die sich überlegen, soll ich jetzt nachfolgen oder soll ich nicht nachfolgen, lohnt sich das oder nicht oder was ist das für ein Herrscher, der kommt, aber der keine Kontrolle hat und sich ohne Kontrolle töten lässt. Er sieht nicht toll aus. Warum soll man sowas machen? Und da sagt er, will mir jemand nachfolgen? Also wenn einer von euch sich überlegt, jetzt mein Jünger zu werden, dann soll er sich selbst verleugnen und nehme sein Kreuz auf sich. Kreuz war damals das Tötungswerkzeug der Römer. Am Kreuz hat man nicht gefoltert. Die Zeit am Kreuz, die man hing, diese 3, 6 oder 9 Stunden, normalerweise ungefähr einen Tag, manchmal hingen Leute auch länger, aber ein Tag ganz grob in der gleißenden Sonne hat gereicht, um einen Menschen praktisch in den Tod zu bringen. Das hat man nur gemacht, um diesen Endpunkt zu erreichen, dass ein Mensch stirbt. Man hat Leute nie vom Kreuz runtergeholt. Immer ans Kreuz dran, damit sie langsam sterben, damit sie sich so richtig quälen, damit die Leute, die den ganzen Tag vorbeigehen, sich angucken, wie schlimm das ist. Und danach lässt man die Wochen und Monate lang da noch hängen, damit man möglichst auch diesen Effekt haben kann, wie die Taliban in Afghanistan. Heute macht man das mit einem großen Baukran, damit die Leute eingeschüchtert sind. Und nie es wagen, gegen das Römische Reich aufzubegehren. Jesus spricht hier das Kreuz an, weil das das Tötungsinstrument ist, das auf ihn gewartet hat. Und sein Kreuz auf sich nehmen meint hier, dass du in der Situation, als Jesus zu dir geredet hat, wusstest, dass wenn mein Meister diesen Weg geht und seine Macht und den Schutz Gottes nicht dazu gebraucht und nicht dazu da ist, dass du ein problemfreies Leben hast, sondern dass du auch Kontrolle verlieren wirst und auch sterben wirst, dann bedeutet das, dass du denselben Weg bereit sein solltest, auch zu gehen. Und deshalb sagt er, der verleugne sich selbst, also Nein sagen zu all deinen eigenen Wünschen, die du hast, und das Kreuz, das Tötungsinstrument, in Kauf nehmen. Das war übrigens für die Nachfolger so. Von den 12 Jüngern sind 11, also später wurde das wieder aufgefüllt mit 12 nach dem Judas Ischariot, aber so von der Tradition her wissen wir, 11 sind wirklich den Märtyrertod gestorben. Ähnlich wie Jesus. Nicht alle am Kreuz, aber die sind alle gestorben. Und es scheint, dass nur Johannes bis ins hohe Alter gelebt hat und einen friedlichen Tod gestorben ist. Und deshalb nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also das heißt, wenn du Christ werden willst, dann sagst du Ja zu dem Mann am Kreuz, der gestorben ist, weil er Gott die Treue gehalten hat, der die Kontrolle verloren hat, der gesagt hat, das ist okay. Du sagst Ja und dann wird die Geschichte am Kreuz auch deine Geschichte und du sagst, das darf mir auch passieren. Weil es gibt etwas, was danach kommt, was viel wichtiger und größer ist als das, was ich hier verliere. Das ist die Eintrittskarte ins Christentum. Ein Ja zum Leid. Das ist die Geburtsstunde des Christentums. Das Christentum ist geboren am Kreuz. Und deshalb tragen auch viele Christen weltweit, wenn man sie irgendwo erkennt, dann nicht einen Halbmond, sondern das Kreuz. Das Kreuz als Merkmal, ich gehöre zu dem Mann am Kreuz. Das Kreuz, was auf vielen Kirchen ist, das ist unser Merkmal. Das ist die Geburtsstunde. Ein Ja zum Leid. Und er sagt Jesus, wer sein Leben behalten will, also wer das irdische Leben sichern will und sagen will, so nach dem Motto, nee, dann glaube ich lieber nicht an Jesus, ich gehe jetzt weg und ich lebe in meiner alten Religion weiter oder ohne Religion, wie auch immer, weil das möchte ich mir nicht antun, dass man da das Risiko hat, aus diesem Leben gerissen zu werden durch einen Tod durch die Römer, wie der am Kreuz. Und du gehst weg und du willst dein irdisches Leben sichern, dann wirst du am Ende dein ewiges Leben verlieren. Wenn du aber sagst, hier der nächste Satz, wer sein Leben verliert, also du sagst Ja zum Kreuz und du sagst, ich will Jesus nachfolgen und ich bin bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen, dass es mir vielleicht genauso geht wie ihm, dann trete ich über die Schwelle, diese Eintrittskarte, das Ja zum Leid und dadurch werde ich vielleicht das irdische Leben in einer Verfolgungssituation verlieren, aber das ewige Leben ist gesichert und garantiert. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der ist ja schon tot, der hat es verloren. Da wird gesagt, der wird es behalten. Und zwar nicht das irdische Leben behalten, sondern der bekommt das eigentliche Leben geschenkt, nämlich das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Das ist der Gedanke, den Jesus hier weitergibt. Und dann der Satz, den wir als Wochenvers haben, was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Also angenommen, du sagst dir, das ist mir zu gefährlich, ich gehe diesen anderen Weg und ich möchte alles aus diesem irdischen Leben rausholen. Alles, sei es Geld, Karriere, Freunde, alles hier rausholen. Und dann stehst du am Ende des Lebens im Weltgericht und deshalb der Begriff Seele hier. So, du stirbst und dann soll deine Seele jetzt ins nächste Leben gehen und du hast Schaden genommen an deiner Seele, weil deine Seele nicht in die Herrlichkeit Gottes hineingehen kann, weil du dich nämlich in diesem Leben gegen ihn entschieden hast. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jetzt stehst du vor dem Weltgericht Gottes und du hast dich gegen Jesus Christus entschieden. Du hast versucht, in diesem Leben alles rauszuholen und bloß nicht das Risiko zu haben, was der Mann am Kreuz hat. Was willst du dann im Weltgericht jetzt in die Waagschale werfen, um Gott zu überzeugen, dich trotzdem in die Herrlichkeit aufzunehmen? Geld? Und wenn ja, wie viel Geld? Vielleicht ein paar gute Taten, die du getan hast? Vielleicht berufliche Erfolge, die du hattest? Was könntest du auf die Waagschale werfen, nachdem du den Gesalbten Gottes abgeschnitten hast aus deinem Leben, dem Christus Nein gesagt hast und bewusst in die andere Richtung gelaufen bist, was wirst du ganz am Ende im Weltgericht auf die Waagschale werfen, um Gott zu überzeugen, dass er dich trotzdem die Herrlichkeit mit aufnimmt? Gar nichts. Du kannst Gott mit nichts bestechen. Gar nichts. Und deshalb diese Frage, was kann der Mensch geben? Gar nichts. Er kann nur in diesem Leben Ja sagen zu dem Mann am Kreuz, der ihn einlädt in diese Entscheidung und in diesen Lebensweg. Und dann sagt Jesus, wenn jemand jetzt vor dieser Schwelle steht und der muss sich entscheiden und der denkt drüber nach, ja oder nein, was soll ich jetzt machen? Dann sagt Jesus, wer sich meiner und meiner Worte schämt, heißt, ich nehme Distanz. Scham bedeutet, cringe ist ja das neue Wort hier, ne? Das Jugendwort und so. Fremdschäme nicht. Ich schäme mich. Das heißt also, das sind nicht meine Werte. Das ist nicht mein Leben. Ich verbinde mich damit nicht. Ich identifiziere mich damit nicht. Das geht in eine ganz andere Richtung. Also wer sich meiner schämt und meiner Worte schämt. Also wer diese Trennung einführt zwischen sich und Jesus und zwischen der Lehre Jesu und sich selbst. Und der lebt in diesem Geschlecht ehebrecherisch und sündig. Das ist oft ein Begriff für das Volk Israel, schon aus dem Alten Testament, aus Hosea, für Menschen, die Gott verlassen haben, die im Bild Israel mit Gott verheiratet, dann diese Ehe bricht. Und dann sagt Jesus, du lebst jetzt in diesem Geschlecht mit Menschen, die von Gott weggelaufen sind. Und du warst an dieser Schwelle und du schämst dich Jesu und du distanzierst dich von seiner Lehre. Dann wird diese Distanz, die du eingenommen hast zu Jesus und du bist ganz weit weggelaufen, diese Distanz, die wird am Weltgericht entscheidend sein. Und deshalb spielt Jesus hier mit den Worten und sagt, wer sich meiner schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Das heißt also, das, was du jetzt entscheidest, wird im Weltgericht zementiert, in Beton gegossen, das kannst du nicht mehr ändern. C.S. Lewis hat mal gesagt, im Weltgericht wird es zwei Gruppen von Menschen geben, diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und das ist genau das, was hier passiert. Du hast die ganze Zeit gesagt, du willst nicht, und jetzt wird Gott sagen, dein du willst nicht gilt. Und da kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Deine Entscheidung zählt. Gott adelt dich und Gott ehrt dich damit, dass deine Entscheidung echte Konsequenzen hat. Übrigens, im Alten Testament gibt es eine Prophetie im Buch Daniel, wo gezeigt wird, wo Daniel hineinguckt in den Himmel und er sieht eine kurze Szene, die geöffnet wird aus dem Weltgericht. Und dort sieht er, wie eine Person, die uralt ist, einem, der aussieht wie ein Mensch, die Vollmacht übergibt, das Weltgericht zu üben. Und deshalb ist seit dem Buch Daniel der Begriff Menschensohn ein Begriff, der in der jüdischen Umgebung Leuten sehr viel Respekt eingeflößt hat. Menschensohn bedeutet nicht, dass es einer wie wir. Sondern Menschensohn aus dem Buch Daniel heißt, der Weltenrichter kommt. Dem, der zwar aussieht wie ein Mensch, aber dem der Allmächtige alle Vollmacht gegeben hat, jetzt Gericht zu üben über uns. Und deshalb sagt Jesus hier, wenn der Menschensohn kommen wird, also der Weltenrichter, ich, der Weltenrichter werde kommen und dann werden diese Dinge zementiert sein. Das bedeutet also für uns, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit dem Leid um? Als ich persönlich betroffen war, und das hatte ich ein paar Mal schon in den Predigten hier geteilt in der Gemeinde, und meine Frau an Krebs erkrankt war, das ging im Jahre 2012 los und zog sich bis 2015. Da hat diese Gemeinde sehr fleißig für uns gebetet und uns unterstützt, damals auch viel Spenden gesammelt, nochmal nach der Beerdigung, und uns da auch finanziell sehr stark unterstützt und sehr viel Liebe gezeigt, sehr viel durchgetragen. Eine der ersten Fragen, die bei mir hochkam, war, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Ich habe dir gedient, ich bin fleißig, warum machst du sowas? Große Enttäuschung. So nach dem Motto, eigentlich bin ich ein guter Christ und eigentlich strenge ich mich an und dann müsste ich doch eigentlich ein besseres Paket bekommen. Also ein Return of Rewards, also so ein bisschen so Belohnung. So, dies kann ja anderen passieren, aber nicht bei mir. Diese Enttäuschungen, die kommen hoch und oft ist dies ein Schrei des Herzens, wo man sagt, Aua, und man läuft zu Gott. Und das ist gut, wenn wir Aua sagen, es ist auch gut, wenn wir zweifeln und diesen Zweifel bei Gott ausschütten. Es gibt keinen anderen Ort, zu dem wir laufen können und sollen. Menschen können uns helfen, aber bei Gott den Zweifel loszuwerden, ist gesund für unseren Glauben, das hilft uns. Es gibt immer wieder, wie ich am Anfang gesagt hatte, Menschen, die aufgrund des Leids sich entscheiden, an Jesus nicht mehr zu glauben. Und in der Philosophie ist das bis heute in der Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben eine der großen Argumente für den Atheismus, die angeführt werden. Es ist ein Argument, was Laktanz mal übertragen hat von Epikur. einem Philosophen, der gesagt haben soll, und dies ist das klassische Argument, was in der Philosophie bis heute durchgehalten wird, und einige werden es wahrscheinlich im Abitur mal gehört haben, entweder im Fach Religion oder wenn sie eine Philosophie hatten im Abitur, dass man sagt, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er mein Leid wegmachen. Wenn Gott Liebe ist, dann will er mein Leid wegmachen. Das heißt, ich habe die Allmacht und ich habe die Liebe. Wenn Gott allmächtig ist und liebevoll ist, dann dürfte es eigentlich kein Leid in der Welt geben. Aber jetzt gibt es Leid in der Welt. Also ist Gott entweder liebevoll und er will dieses Leid wegmachen, aber er kann nicht. Dann ist er aber nicht wirklich Gott, weil das passt nicht zur Definition Gottes, weil zur Definition Gottes gehört die Allmacht. Oder aber Gott kann das Leid wegmachen, er ist allmächtig, aber er will nicht. Dann ist er nicht liebevoll. Und mit diesem Dreierproblem schlägt man sich bis heute rum, und es gibt Atheisten, die sagen, weil wir wissen, dass es das Leid gibt, wird eins von diesen beiden nicht ganz stimmen können. Eigentlich ist vielleicht das Ganze eine Illusion. Vielleicht gibt es Gott gar nicht. Dies ist ein gutes Argument gegen die Existenz Gottes. Wir würden, wenn wir dort reingucken in die Begriffe, philosophisch antworten, dass die Definition der Allmacht und die Definition der Liebe schon vordefiniert ist und in beiden steckt als Containerbegriff drin, dass es Leid ausschließt. Man kann Allmacht Gottes denken mit Leid und die Liebe Gottes denken mit Leid, weil Gott den Menschen nicht übergeht und ihm nicht aufzwingt, ein sündfreies Leben zu leben. Er hat Adam die Wahl gelassen. Und Gott liebt seinen Sohn und trotzdem lässt er das Leid zu und beantwortet das Gebet in Gethsemane nicht, wie Jesus sich das gewünscht hat. Und trotzdem heißt das nicht, dass Gott ihn nicht liebt. Das heißt, beide Begriffe sind eigentlich schon vordefiniert und das Leid ist dort ausgeklammert worden. Und dann sieht das aus wie ein logisches Problem, wie ein Paradox. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Für uns ist ein Bibeltext wie dieser Gold wert. Wie kann man enttäuscht sein an Gott, dass man sagt, ich habe Leid in meinem Leben. Gott, was tust du? Kann das sein, dass du mich gar nicht liebst? Und dann sich diesen Text nochmal angucken und sehen, Jesus hat gesagt, jeder, der diese Schwelle übertritt in meine Nachfolge, sagt Ja zum Kreuz. Jetzt Fußnote, bei Jesus war es Verfolgungsleiden, bei den Jüngern auch. Bei uns ist es in Deutschland nicht Verfolgung, das haben wir nicht, aber wir haben Krankheit und andere Leiden. Grundsätzlich ist aber das Thema Leid ein Thema, wo wir sagen können, Jesus ist am Kreuz gestorben. Bedeutet deshalb, dass Gott Jesus nicht lieb hat? Würdest du sagen, nein, das bedeutet das nicht. Wenn du leidest in deinem Leben wegen irgendeiner Sache, was immer es ist, bedeutet es nie, dass Gott dich nicht lieb hat. Genauso, wenn wir sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, bedeutet das, dass Gott nicht auf ihn gehört hat. Jesus sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und kurz danach betet er, in deine Hände lege ich meinen Geist. Dieses Kindergebet, was die Kinder abends immer gebetet haben vor dem Schlafengehen. Und Jesus war sich voll dessen bewusst, dass der Vater da ist und hilft und jetzt seine Seele aufnimmt. Bedeutet also das Leid bei Jesus, dass Gott nicht auf ihn hört? Nein. Und deshalb bedeutet dein Leid nie, dass Gott dich irgendwie vergessen hat, verlassen hat und nicht auf dich hört. Bedeutet das Gebet Jesu in Gethsemane, nimm diesen Kelch von mir, dass Gott unsere Gebete nicht hört und es sich deshalb überhaupt nicht lohnt zu beten? Nein, die Gebete Jesu haben sich gelohnt, denn er hat ja gesagt, dein Wille geschehe. Und das war ja ein Plan der Welterlösung, den er mit dem Vater zusammen geplant hatte. Er war einfach in Gethsemane von der Furcht vollkommen durchschüttelt worden, durchdrungen in jeder Phase seines Körpers. Und er hat das so geäußert. Und trotzdem war das ein gemeinsamer Plan. Und er hat gebetet. Es hat sich nicht so erfüllt, wie er das gewünscht hat. Aber er hat dann trotzdem Gott um Beistand gebeten, um Kraft, um Stärkung. Die Jünger sollten auch für ihn beten, um Stärkung. Und dann kamen in Gethsemane die Engel. Die Jünger haben geschlafen, die Engel haben Jesus gestärkt und ihm die Kraft gegeben. Und dann ging es ans Kreuz und da waren dann die schweren Stunden. Und dort hat er zu Gott geschrien und in der letzten Stunde, in der Übergabe des Todes, seine Seele Gott in die Hände gelegt. Gott hat seine Gebete erhört. Nur anders, als er sich das in Gethsemane ausgedrückt hatte und gewünscht hatte. Das Leid ist nicht weggegangen, aber die Kraft kam, durchzuhalten bis zum Ende. Gott ist die ganze Zeit Schritt für Schritt neben Jesus hergegangen, hat ihn durchgetragen, das Leid nicht weg, aber die Kraft gegeben und das Festhalten bis zum Ende. Wenn du also Leid hast und es richtig weh tut und du zweifelst und schreist und es tut weh und du hast Angst und hast das Gefühl, die Gebete lohnen sich gar nicht, dann müssen wir sagen, würdest du sagen, dass die Gebete Jesus sich nicht gelohnt haben? Nee, die haben sich gelohnt. Nur anders als ausgedrückt in Gethsemane. Und genauso wird es auch mit deinen Gebeten sein. Gott wird manchmal eine andere Antwort schenken, als du dir wünschst. Wir beten oft so, Problem, Gott, bitte mach weg. Und Gott macht ganz oft nicht das Problem weg. Manchmal macht er das Problem weg, aber ganz oft nicht das Problem weg. Aber er gibt dir die Kraft, die Weisheit und die Unterstützung, durch das Problem hindurchzugehen. Und so war es auch in unserem Fall. Das heißt also, dass wir aus all diesen Situationen lernen können, dass das Thema des Leids für jemanden, der durch diese Anfangsentscheidung hindurchgegangen ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, nie ein Punkt sein wird, wo wir Fragen an Gott stellen, liebst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Bist du nicht da? Willst du mir gar nicht helfen? Doch, er liebt dich, er hört dich, er ist direkt neben dir und er hilft dir. Und ganz oft wirst du erst im Nachhinein, wenn du zurückguckst, dich fragen, wie hast du das bloß überstanden? Und du wirst im Nachhinein sagen können, ja, das weiß ich auch nicht, aber wir haben alle gebetet. Und da war irgendeine Kraft, da waren irgendwelche Hände, die dich durchgetragen haben in den dunkelsten Stunden deiner Not. Und das wirst du am Ende dann bekennen können und festhalten können. So wie ich heute hier stehe, heile und gesund mit einer Familie. Und wir können wieder lachen und froh sein, aber wir wissen, dass es diese dunklen Stunden gibt. Ich fühle mit jedem, der diesen Zweifel hat und diese Angst hat und diese Dinge äußert, da fühle ich voll mit. Ich weiß, wie das ist und das darf man. Damit soll man auch zu Gott kommen. Aber wir haben in der Bibel eine Antwort, wo Jesus sagte, ich selbst habe gelitten, ich leide und ich lade euch ein, diesen Weg mit mir zu gehen, dieses Risiko auf euch zu nehmen, damals Verfolgungsleid, und diesen Weg mit mir zu gehen wegen der Herrlichkeit. Nur im Himmel werden wir ultimativ glücklich sein. Da gibt es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen. Das heißt also, jedes Leid in dieser Welt ist ein Leid, was einen Christen nicht aus der Bahn wirft, weil er von vornherein auf den Spuren ist von einem Mann am Kreuz. Das Christentum ist am Kreuz geboren worden, das ist die Geburtsstunde. Und wer ein Kreuz trägt als Halskette, wer vielleicht irgendwo zu Hause ein Kreuz hat, auf seiner Bibel oder im Haus hängen oder irgendwo dieses Symbol des Kreuzes hat, der macht sich dessen bewusst. Das ist meine Ausrichtung, ich gehöre zu dem Mann am Kreuz, das ist unser Weg. Gott sei Dank müssen wir nicht alle leiden unter der Verfolgung durch eine römische Regierung, wie das damals war. Wir haben es heute viel besser und da sind wir Gott dankbar für. Aber die Frage des Leids ist für uns damit geklärt. Jesus geht als Erster voran und er leidet und geht dadurch zu einer himmlischen Herrlichkeit und erreicht damit das Ziel. Leid bedeutet nie, dass Gott dich nicht liebt, dass er dich nicht hört, dass er dich verlassen hat und dass er dir nicht helfen will. All die Fragen, die wir gerade von Epikur hatten, die lösen sich an dieser Stelle in der Bibel vollends auf. Es bedeutet aber, dass Gott anders hilft, anders antwortet und dass sein höchstes Ziel ist, dich in die himmlische Herrlichkeit zu bringen, anstatt dir die Problemchen dieses Lebens wegzunehmen. Manchmal nimmt er Probleme weg. Wir haben viele Gebetserhörungen, aber ganz oft nimmt er Probleme auch nicht weg. Und da müssen wir uns entscheiden, Gott, Gott sein zu lassen. Sehr oft sind unsere Gebete ein Kontrollmechanismus, wo uns hier etwas nicht gefällt und wir versuchen, bei Gott die Knöpfe zu drücken, damit er endlich das macht, was wir hier geändert haben wollen. Und da spielen wir manchmal so ein bisschen Gott und dann sind wir sauer, wenn er nicht das macht, was wir wollen. Und da muss uns bewusst werden, dass wir Menschen sind. Wir sind nicht Gott. Und Gott ist Gott. Und wenn er Gott ist, dann hat er die große Übersicht und die Weisheit. Und er weiß, warum Dinge passieren. Und er darf diese Dinge so entscheiden, weil er Recht hat. Und am Ende, wenn wir durch diesen Weg gegangen sind mit Jesus und wir haben diese Schwelle überschritten, haben gesagt, ich nehme das Risiko von Verfolgungsleiden auf mich, weil mir die himmlische Herrlichkeit wichtiger ist, dann leben wir ein Leben und hier in Deutschland leben wir eigentlich ein paradiesisches Leben, wir haben ja gar keine Probleme als Christen, dann leben wir ein Leben und wenn wir dann ganz am Ende in der Herrlichkeit ankommen, dann werden Leute, die Leid gehabt haben in ihrem Leben, wie eine schwere Erkrankung, die zum Tod geführt hat und die darüber geweint und gelitten haben, ganz am Ende mit Gott auf das Leben zurückgucken können und sagen können, mir fehlten damals ganz viele Informationen. Ich habe damals nicht gesehen, wie sich diese Dinge konstellieren und zusammenkommen. Ich habe nicht gesehen, wozu das führt. Ich habe auch nicht gesehen, was sonst alles hätte entstehen können, wenn das nicht passiert wäre. Die Bibel sagt, dass wir am Ende alle Gott zustimmen werden in seiner Entscheidung. Wir werden am Ende alle sagen, du hast wirklich recht gehabt. Wir werden am Ende alle sagen, die ultimative Weisheit, die höchste Intelligenz ist wirklich bei dir. Und wenn ich jetzt aus dieser Perspektive zurückgucke, dann werde ich sagen, das war alles richtig gemacht. Aber in der Situation hatte ich die Vogelperspektive nicht, ich hatte das Wissen nicht. Meine Erkenntnis war Stückwerk und es hat sich für mich so angefühlt, als ob du mich verlassen hast. Aber in Wirklichkeit sehe ich jetzt, du hast mich die ganze Zeit getragen, begleitet und hier ins Ziel gebracht. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und so möchte ich jeden von uns einladen, Jesus so zu vertrauen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann glauben wir, dass er uns in die himmlische Herrlichkeit bringt. Er hilft uns auch im Alltag in ganz vielen Dingen, aber da haben wir nicht die Garantie, dass alle unsere Alltagsbitten erhört werden. Aber wir haben eine Garantie, dass wir die himmlische Herrlichkeit erlangen werden. Und so gibt es Gebete ohne Erhörungsgarantie und es gibt Gebete mit Erhörungsgarantie. Vergib meine Schuld, mach mich zu einem Christen, gib mir ewiges Leben. Dort handelt Gott mit Garantie, weil er das so als sein Ziel sich vorgenommen hat. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und da gibt es viele Alltagsbitten, die wir haben. Dort hilft Gott manchmal und manchmal eben auch nicht. Und ich sehe, einige schreiben mit, hier ein paar Bibeltexte zum Mitschreiben. In 2. Korinther 12 ab Vers 8 ist ein Text, der zeigt, dass Christen nicht immer ihre Gebete mit Garantie erhört bekommen. Philipper 4, Vers 13 ist, und also 12, 13 und 14 ist ein Text, der das anzeigt. Und dann Römer 8 ab Vers 31 bis zum Ende hin, wo wir sehen, dass Gott uns in seiner Liebe zur Herrlichkeit führt, aber trotzdem zulässt, dass Leid in unserem Leben ist. Römer 8 dafür. In diesem Sinne will ich euch Mut machen. Egal wie unsere Alltagserfahrungen aussehen, Gott ist da, Gott ist stark, Gott ist liebevoll und Gott beantwortet deine Gebete, aber er tut es anders, als wir uns das wünschen. Aber Gottes höchstes Ziel ist, dass wir den Weg in die Herrlichkeit gehen und dass wir an ihm festhalten. Das ist sein höchstes Ziel. Und deshalb beantwortet er alle Gebete, die damit zu tun haben, mit Erhörungsgarantie. Ich hoffe, dass euch das in eurem Glauben festmacht und stark macht. Ich persönlich habe erlebt, dass man durch diese Zweifel und Fragen hindurchgehen kann und am Ende fester sein kann und mehr Klarheit hat in diesen Fragen, als wenn man selbst in diesem Nebel drin steht und diese Ängste hat. Und daran kann man auch sehen, dass Gott auch aus einem dunklen Tal wieder herausführt, dass er das Licht wieder anknipst in deinem Leben, die Sonne wieder scheinen lässt und es dir wieder schön macht. In diesem Sinne würde ich gerne für euch beten. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du uns leitest, dass du uns tröstest und dass du als Vorbild diesen Weg des Leids gegangen bist. Wir danken dir, dass du jedem Einzelnen, der Zweifel hat, beistehst. Wir danken dir, dass du jedem Einzelnen beistehst, der leidet, der Fragen hat. Und wir wollen dich bitten, dass du jedem Einzelnen in diesem Raum auch weiterhin die Gnade schenkst, an dir festzuhalten, dir die Treue zu halten und von dir die Kraft anzunehmen, die er für jeden Tag braucht. Wir danken dir, dass alle deine Entscheidungen liebevoll sind zu uns, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen.